Da ist einiges passiert. Wir sind schon ein bisschen weiter in Januar. Und das Jahr hat, finde ich, gut angefangen. Ich weiß nicht, wie es bei euch angefangen hat, aber ich finde, das Jahr hat gut angefangen. 2013 ist vorbei und es kommt nie wieder. Es gehört zu unserer Vergangenheit jetzt. Und es ist auch ein Teil von deiner persönlichen Vergangenheit. Manche Leute haben 2013 sehr toll in Erinnerung, haben sehr schöne Sachen erlebt in 2013. Es gibt wieder andere. Wenn sie an 2013 denken, dann denken die eher an wenig erfreuliche Situationen, die passiert sind in dem letzten Jahr. Was war dein persönlicher Höhepunkt in 2013? Was waren deine schönsten Erfahrungen vom letzten Jahr? Und es ist wichtig, dass wir, wenn wir an diese Momente denken vom letzten Jahr, dass Dankbarkeit unser Herz erfüllt. Manchmal können wir entweder nur die Höhepunkte oder nur die Tiefpunkte sehen. Und wir müssen das ganze Bild sehen. Und das Thema, das wir diesen Monat oder kommenden Monat für unsere Oase-Gruppen haben, ist eine Wahrheit, die ins Fleisch und Blut hinübergehen muss. Und das ist die Güte Gottes. Gott ist gut. Und er war gut in 2013 und er ist gut in 2014. Gott ist gut. Genauso wie ein Leopard seine Flecken nicht ändern kann, kann Gott seine Güte nicht ändern. Er ist gut. Es ist ein Teil seines Wesens. Ich bin gespannt, wie 2013 werden wird. 14 werden wird, danke. Ich habe sehr aufmerksame Zuhörer. Das ist sehr gut. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Da sind schon einige Sachen passiert. Wir hatten letzte Woche, ganz überraschend eigentlich, hatten wir der François Bottes bei uns. Und es war eine gute Zeit. Die Lehreinheiten waren wirklich sehr gut. Hat mich sehr angesprochen, auch motiviert, ermutigt. Und dann kamen persönliche Worte für manche Leute. Und wie genau die Worte waren, das kann nur Gott. Und das ermutigt das Herz, wenn wir sehen, dass Gott selbst zu uns spricht. Sachen, die eigentlich niemand weiß. Aber wo der François, der eigentlich zum ersten Mal bei uns in der Gemeinde war, uns überhaupt nicht kennt, solche klare, deutliche Worte über Menschen gesprochen hat. François selbst hat über beide meine Kinder geweissagt, ohne er wusste, dass es meine Kinder waren. Es war einmal in Lützbeuern, hat er über die Talita geweissagt, und einmal in Kirchberg hat er über Tim geweissagt. Und wir haben diese Worte, haben wir uns angehört und überprüft, und jetzt sind 3-4 Jahre vergangen, und dann wir staunen, um zu sehen, wie genau diese Worte sich erfüllen und erfüllt haben und teilweise noch erfüllen werden, weil nicht alles, was er da gesagt hat, ist schon passiert. Aber Gott kennt uns und Gott hat einen Plan mit unserem Leben. Und das eine, was mir sehr angesprochen hat, was der François am letzten Sonntag gesagt hat, als er dann angefangen hat zu singen und zu weissagen, war, dass dieser Ort ein Ort sein wird der Gegenwart Gottes. Ein Ort sein wird, wo Gottes Gegenwart sein wird, wo wir die manifestierte Gegenwart Gottes spüren werden. Und das lässt mich denken an unsere Jahreslosung. Wer kennt unsere Jahreslosung?
Gott nahe zu sein ist dein Glück.
Yeah. Okay. Dankeschön, Dani. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Aus Psalm 73, Vers 28. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Schauen wir, suchen wir nicht alle nach Glück im Leben? Suchen wir nicht alle nach Erfüllung? In Deutsch gibt es Glück, auf Englisch ist Glück vielfältiger. Es gibt viele verschiedene Worte für Glück. Freude, Happiness, ist Glück, Joy, Luck. Und jeder Mensch sucht oder möchte doch Glück haben in seinem Leben. Und die Antwort sehen wir in dieser Bibelstelle. Und die Bibelstelle sagt uns, Gott nahe zu sein, ist Glück. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Ich kenne Menschen, die kein einfaches Leben gehabt haben. Aber die waren trotzdem glücklich, weil sie Gott in ihr Leben hatten. Und ich kenne Menschen, die Leid angetan wurde, die wirklich durch schwere Zeiten gegangen sind und verbittert geworden sind, weil sie Gott in ihr Leben nicht hatten. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Ich bin gespannt, wie dieses Jahr sein wird, die Nähe Gottes in unser Leben, die Nähe Gottes in unsere Gottesdienste. Ich würde sagen, ein Jahr der Gegenwart Gottes, das wäre doch ein gutes Thema für dieses Jahr. Ein Jahr, wo Gott sich manifestiert in unser Leben. Ein Jahr der Gegenwart Gottes. Ich bin gewiss, dass Gott das, was er angefangen hat in der Oase, dass er das auch weiter tun wird in 2014. Gott baut seine Gemeinde. Jesus sagt, ich baue meine Gemeinde. Und die Pforte der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und das entspannt. Das entspannt. Gott baut seine Gemeinde. Manchmal sehen wir Situationen um uns herum, auch Gemeindesituationen um uns herum, die uns erschrecken, die uns aus der Ruhe bringen, die uns wir sehen Menschen ihr Leben, das kaputt geht oder kaputt gemacht worden ist. Wir sehen viele verschiedene Situationen. Und in diese Situationen werden wir unruhig, aber Gott doch nicht. Gott hat einen Plan mit unserem Leben. Und er baut seine Gemeinde. Jesus selbst baut seine Gemeinde. Auf einer Seite ist das eine, entspannt das uns, weil wir kommen, als Menschen kommen wir an unsere Grenze, wo wir denken, ach, wie soll ich das tun und wie wird das gehen? Aber die Hoffnung, die Jesus für seine Gemeinde hat, das ist die Hoffnung, die stehen bleibt. Jesus erbaut seine Gemeinde. Das Thema heute heißt Aufs Neue. Und das ist eine Predigt, die ich schon mal gepredigt habe. Lasst uns zusammen lesen 2. Mose 12, Vers 1 bis 2 bis 3. Entschuldigung. Und da steht, 2. Mose 12, 2 bis 3, da steht: Dieser Monat soll für euch der Anfangsmonat sein. Er sei euch der erste der Monate des Jahres. Redet zur ganzen Gemeinde Israel und sagt, am 10. dieses Monats, da nehmt euch jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, je ein Lamm für das Haus. Was wir hier sehen, ist, dass Gott uns seinen Plan zeigt, seinen Kalender zeigt. Gott sagt hier, dieser Monat, das war nicht Januar in dem jüdischen Kalender, das war ein anderer Monat, aber bei uns ist Januar der erste Monat des Jahres. Und Gott sagt hier, diesen Monat soll für euch der Anfangsmonat sein. Es sei euch der erste von den Monaten des Jahres. Es ist interessant, dass Gott ist in der Zeit interessiert. Er sagt zu seinem Volk, hier wird der Anfang sein. Der Anfang von etwas, das wird der erste Monat sein in mein Kalender. Und wir beginnen hier das Jahr. Wir fangen an mit einem Jahr voller Hoffnung, ein Jahr voller Freispruch, ein Jahr voller Errettung, ein Jahr voller Gnade. Denn das, wenn Gott etwas anfängt, ist es voller Hoffnung erfüllt. Wir sehen, dass hier steht, am 10. des Monats, da nehmt euch ein, jede ein Lamm für ein Vaterhaus. Je ein Lamm für das Haus. Jedes Haus in Israel musste am Anfang des Jahres ein Lamm haben. Und die Gedanke war, dass sie ein Lamm nahmen, um es zu schlachten und es gemeinsam zu essen. Das Lamm Gottes in der Bibel wird ganz deutlich, sehen wir später, als Jesus kommt und Johannes ihm sieht, sagt Johannes zu ihm, sehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Menschheit oder das die Sünde der Welt wegnimmt. Das Lamm Gottes. Das Bild, was wir im Alten Testament sehen, von einem Lamm, das geschlachtet wird, das Pascha-Fest, war ein Symbolik auf das, was kommen wird. Denn in der jüdischen Kultur oder in das jüdische Gesetz gab es einen Weg, um Errettung zu erleben oder um Erlösung zu erleben. Und das war, man nahm ein Lamm, man hat die Hände aufgelegt und mit dieses Handauflegen, das war ein symbolischer Akt, wo meine Schuld und meine Fehler und meine Sünde ich übertrug auf das makellose, vollkommene Tier. Ein Lamm, das ohne Makel war, mussten die nehmen. Und wenn sie das getan hätten, dann war symbolisch meine Schuld auf das Lamm übergegangen, aber nicht nur das. Diese Makellosigkeit oder diese Sündelosigkeit, diese Heiligkeit des Tieres, des Lammes, kam auf mich. Und sobald dieser Akt, dieser symbolische Akt gemacht wurde, musste man das Lamm schlachten. Und das war grausam, gerade am Versöhnungstag, weil das war so ein Tag im jüdischen Fest. Am Versöhnungstag, dann kam das ganze Volk zusammen und jeder hat für seine Sünde diese Tat getan, hat ein Lamm genommen, ein Tier genommen, hat die Hände aufgelegt und hat mit diesem Akt Vergebung von Sünde bekommen. Stellt euch mal vor, die Priester in diesen Tagen hatten Hochbetrieb. Da kamen Tausende, Hunderttausende von Menschen und die würden alle geschlachtet. Die Geschichte sagt, dass an diesem Tag, dass die Priester oft bis zur Hüfte in Blut, wie heißt das, gewadet sind, weil so viele Tiere geschlachtet würden. Grausam. Aber es zeigt die Grausamkeit der Sünde. Wir brauchen Errettung. Jeder Mensch braucht Jesus, das Lamm Gottes, das die Sünde der Menschheit wegnimmt. Denn früher musste man jedes Jahr das neu machen. Jedes Jahr musste man wieder ein Lamm schlachten. Und die Sünde würde nicht weggenommen in dem Sinne, sie würden bedeckt für ein Jahr. Aber nach einem Jahr musste man es nochmal machen. Und nochmal und nochmal. Und dann gab es die Verheißung am Volk Israel, es kommt ein Tag, dass der Messias kommen wird. Und der wird dieses Ganze ein Ende machen. Denn er wird das Lamm sein, das die Sünde der Menschheit wegnimmt. Und als Jesus kam und Johannes ihm sah und er diese Worte sagte, sehe das Lamm Gottes, jetzt ist es soweit. Und genau das passierte. Jesus Christus ist gekommen, sie haben ihn ans Kreuz genagelt, obwohl er makellos war, obwohl er ohne Schuld, ohne Sünde war. Und er stirbt für unsere Sünde. Heute, wenn ich im Glauben meine Hand ausstrecke und meine Hand auf das Lamm Gottes lege, dann wird meine Schuld mir vergeben. Ein Geschenk. Ich brauche nichts dafür zu tun. Ich muss es nur annehmen. Und über diese Gedanke spricht diese Bibelstelle hier. Hier sagt die Bibel, am 10. dieses Tages, dieses Monats, so an dem ersten Monat, wenn ihr anfängt, im Kalender, das Erste, fast das Erste, was ihr tut, was wichtig ist, ist, da wird ein Lamm sein für jedes Haus. Und das sagt, da ist Errettung für jedes Haus. Da ist Gnade für jedes Haus. Da ist Freispruch für jedes Haus. Ich weiß nicht, was für Mist du gestern getan hast, gestern gebaut hast. Ich weiß nicht, was für Sünde du im letzten Jahr hattest. Aber bei Gott ist jeder Morgen neu. Jeden Morgen ist sein Erbarmen und seine Gnade neu. Es ist die Güte des Herrn, die Güte Gottes. Es ist die Güte des Herrn, dass wir nicht umgekommen sind. Denn seine Güte oder seine Barmherzigkeit hört niemals auf. Gottes Güte hört niemals auf. Jeden Morgen sind seine Güte und sein Erbarmen neu. Gott ist treu. Es ist die Güte Gottes, die wir jeden Morgen erfahren können, und die Freispruch und die Erlösung, die Gott uns zugesagt hat in Christus, können wir empfangen. Ich hoffe, dass die Worte, die ich jetzt sage, euer Herzen berühren. Ich hoffe, dass ihr dieses Lamm sehen könnt. Dass ihr sehen könnt, was Jesus für dich getan hat. Dass du sehen kannst, dass nur ein Schritt im Glauben, nur deine Hand auf das Lamm Gottes zu legen im Glauben. Und das ist eigentlich, wenn du in deinem Herzen sagst, Gott, vergib mir meine Schuld. Ich erkenne, dass ich ein Sünder bin. Ich brauche Erlösung. Ich brauche Errettung. Ich brauche Freispruch für dieses neue Jahr. Wenn wir das tun, dann findet der Austausch statt. Deine Sünde auf ihm, seine Vollkommenheit auf dich. Und das ist ein Christ. Ein Christ ist nicht ein besserer Mensch. Ein Christ ist ein Mensch, der Vergebung angenommen hat. Ein Christ ist einer, der das, was Christus für ihn getan hat, angenommen hat. Und dadurch vor Gott jetzt ohne Schuld steht, makellos steht. In Gottes Kalender, in seinen Plan, sehen wir das Herz Gottes. In den Anfängen, Gott fängt mit Gnade an. Gott fängt mit seiner Gnade an. Er möchte, dass Menschen gerettet werden und befreit werden. Das Lamm Gottes macht uns frei. In 2. Mose 12, Vers 14, da steht, und dieser Tag soll euch eine Erinnerung sein und ihr sollt ihn feiern als Fest des Herrn, als ewige Ordnung für all eure Generationen sollt ihr ihn feiern. All eure Generationen. Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Erstens ist, wir müssen verstehen, dass Gott uns immer wieder an seine Güte erinnern will. Er möchte nicht, dass wir es vergessen. Das ist ein Grund, warum wir das Abendmahl feiern. Dass wir immer wieder das Mahl des Herrn feiern. Dass wir nicht vergessen, das, was er für uns getan hat. Dass es immer wieder in Erinnerung gerufen wird. Was hat Jesus für mich getan? Das zweite, was ich hier sehe aus dieser Bibelstelle, ist, er will, dass dieser Gedanke eine ewige Ordnung ist für alle Generationen. Und alle Generationen sollen wir das feiern. Gott wirkt durch alle Generationen. In 2. Mose 3, Vers 15, da steht: Und Gott sprach weiter zu Mose: So sollst du zu den Söhnen Israel sagen. Yahweh, in der alten Übersetzung steht noch Jehova, aber Herr, ich bin der, ich bin Yahweh oder Jehova. Der Gott, eure Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit und das ist meine Benennung. So, das ist der Name, unter dem ich gerufen werde, von Generation zu Generation. Ist es nicht interessant, dass wir hier den Namen Gottes im Alten Testament gezeigt, dass er sagt, ich bin der Gott, so Yahweh bedeutet oder Jehova bedeutet, ich bin der ich bin. Und er sagt, und diese Offenbarung des Namens, ich bin der ich bin, wird mein Name bis in alle Ewigkeit sein. Es ist interessant, dass als Jesus Christus kommt, dass er sich selbst nicht Yahweh nennt, aber dass er in seiner Aussage diese Gedanke aufgreift und er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin die Auferstehung. Jesus Christus hat nie gezeigt auf irgendeinen, der irgendwann kommen wird. Jesus hat auf sich gezeigt, als der ich bin. Ich bin der Weg. Niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich. Es gibt eine ganz schöne Predigtreihe, die Ich bin, Aussagen Christi, wo Jesus sagt, ich bin. Aber er sagt, dieser Name, ich bin, soll mein Name sein von Generation zu Generation. Und so sagt er, er verknüpft sich mit die Generationen. Direkt hier, er redet zu Mose und er sagt, so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, Yahweh, der Gott euer Väter, der Gott von Abraham, der Gott von Isaak, der Gott von Jakob. Und das waren die Väter, die Urväter vom Volk Israel. Aber es ist nicht irgendein so der Gott, der, wir können sagen, Gott ist der Gott der ganzen Welt. Gott ist der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und das stimmt auch. Aber der allmächtige Gott verknüpft sich mit dich und deiner Generation. Er sagt, der Gott, der Abraham, Isaak und Jakob. Und weil wir diese Väter, diese Urväter aus der Bibel kennen, haben wir irgendwie so das Gefühl, oh, das sind so irgendwie Urheilige, ganz wichtig, das sind die Menschen, wo es angefangen hat und die haben irgend so eine besondere Status, was sie vielleicht auch haben, aber wir müssen aufpassen, dass wir sie nicht irgendwie so hochstellen und vergessen, dass Gott das Gleiche über uns sagt. Gott ist der Gott von Winston. Aber nicht nur mein Gott. Er ist der Gott von Winston und er ist Gott von Talita und Tim. Er ist der Gott meiner Kinder. Und wenn es so weitergeht, wird er der Gott ihrer Kinder sein, wenn Jesus nicht zurückkommt. Und das Gleiche gilt für euch. Er ist unser Gott. Gott offenbart sein Wesen als ein Gott der Generationen. Er ist nicht einfach der Gott der Kirche. Er ist der Gott von Abraham, von Isaak und von Jakob. Er ist nicht der Gott der Religion oder der Gott der Institution, sondern er ist der Gott der Beziehungen. Er ist der persönliche Gott, der Gott, der sich auf deine Ebene stellt. Deswegen ist Christus gekommen, weil Christus Mensch geworden ist, Gott Mensch geworden, um Menschen zu erreichen, um Menschen zu erretten. Es ist wichtig, dass wir Gott in unserer Generation persönlich begegnen. Wenn ich sage, Jesus ist der Gott der Kirche, dann können wir sagen, der Gott der evangelischen Kirche oder der katholischen Kirche oder irgendeiner Freikirche, Pfingstgemeinde, charismatische Gemeinde, Methodistenkirche. Er ist der Gott der Kirche. Dann verpasse ich etwas. Wenn er nicht dein Gott ist, wenn er nur der Gott der Kirche ist, dann hast du etwas nicht verstanden. Denn der Gott, der mit Gnade anfängt, er findet es wichtig, dass wir ihn persönlich kennenlernen. Wir müssen ihm persönlich begegnen. Ich weiß, als ich aufgewachsen bin, habe ich immer an Gott geglaubt. Ich bin christlich erzogen worden und so hatte ich immer das Gefühl, es gibt einen Gott irgendwo da oben. Habe auch versucht, so ein bisschen so zu leben, um ihm zu gefallen. Ich kenne die Gebote aus der Bibel und so habe ich, aber mit 14 Jahren habe ich diesem Gott begegnet. Es war keine brennende Busch-Erfahrung, Erlebnis, so wie Mose das gehabt hat. Dass plötzlich eine Stimme er gehört hat und dass er da sagen konnte, Gott hat persönlich zu mir gesprochen. Nein, aber es war ähnlich. Ich habe keine Stimme gehört, aber ich wusste, er ist in mein Herz. Kennt ihr das? Ja. Kennt ihr diese Begegnung, die man mit Gott haben kann? Und wenn du heute hier bist und du kennst es noch nicht, dieses Erlebnis ist auch für dich. Gott möchte dich persönlich begegnen. Die Bibel sagt das nicht, aber das sage ich und viele sagen das mit mir. Gott hat keine Enkelkinder. Er hat nur Kinder. Er hat nur Menschen, die sich persönlich entschieden haben, ihm nachzufolgen. Und wenn meine Kinder sich nicht entscheiden, persönlich entscheiden, ihm nachzufolgen, sind sie nicht seine Kinder. Er hat keine Enkelkinder. Die Erfahrung, die unsere Vorfahren gemacht haben, und wir können gucken nach Abraham, Isaac und Jakob, aber ich möchte noch ein bisschen näher kommen. Die Vorfahren Deutschlands, die Männer und Frauen in der Vergangenheit, die Jesus nachgefolgt sind. Und Deutschland hat eine reiche christliche Geschichte. Ihr wisst, dass durch Deutschland ist die ganze Reformation, durch Martin Luther, ist die ganze Reformation entstanden, die ganze Welt beeinflusst hat. Und das ist in Deutschland passiert. Das macht Deutschland nicht mehr wie andere, aber jedes, nein, nicht mehr wie andere, aber jedes Land hat seine Berufung. Und ich persönlich glaube, dass Deutschland eine der Berufungen Deutschland ist, Sachen anzufangen. Wir sehen, in Deutschland sind viele Erfinder sind aus Deutschland herausgekommen. Auch im Natürlichen ist das so. Wir sagen, Deutschland ist das Land des Perfektionismus. Wenn sie etwas tun, dann tun sie es gut. Und das ist eine diszipliniert, pflichtbewusst. Das sind gute Tugenden. Gleichzeitig muss man aufpassen, dass man Das sagt jemand, aber wir haben auch viel Mist gebaut. Stimmt auch.
Ja, das stimmt.
Weißt du, dass es sehr oft ist, dass deine stärkste Stärke ist deine größte Schwäche? Dass sehr oft das, was Gott dir gegeben hat, und das, was deine Stärke ist, das sollst du auch als deine Stärke einsetzen. Aber es ist wichtig, dass wir auch verstehen, wir alleine sind es nicht. Wir brauchen anderen, wir brauchen einander. Deutschland kann nicht in seine Berufung kommen, wenn Deutschland nicht andere Länder dazu, sich offen ist für das, was andere Länder Deutschland geben können. Nein. Nein, jetzt kommen nicht die Holländer. Ich finde es schön, dass wir eine Gemeinde in Deutschland sind, Gott hat Ausländer benutzt, um diese Gemeinde zu gründen. Aber gerade am Anfang war das doch eine sehr deutsche Gemeinde. Den Anfängen hier waren eigentlich, ich würde fast sagen, eine sehr Hunsrücker Gemeinde. So sehr viele Leute aus dem Hunsrück, die eigentlich hier, was ich toll finde, weil ich denke, dass eine Ortsgemeinde die Leute vor Ort erreichen muss. Es hat keinen Zweck, eine Gemeinde zu sein, wo es nur Import von überall ist. So, die Leute... Importgemeinde. Entschuldigung. So am Anfang war es doch sehr deutsch. Wir hatten, glaube ich, 3 Ausländer in der Gemeinde. So der Steve, der Peggy und Edith, ja, später. Aber ich sehe, es ist schön, dass Gott hinzufügt. Und wenn ich jetzt unsere Gemeinde anschaue, sehe ich eine Unterschiedlichkeit. So, da ist so viel verschiedene Kulturen von Südafrika bis hin zu so von Afrika, Lettland, Russland, England, Holland, Südamerika, Polen, Beltheim. Das ist sehr tiefen, wie heißt das? Aus dem deutschen Sibirien, den Hunsrück. Ja. Wir sehen einfach viel und ich denke, dass die verschiedenen Kulturen einander ergänzen. Es zeigt mehr von Gottes Wesen, von Gottes Vielfalt. Und das ist schön. Die Gott der Generation, okay, das war so ein bisschen ein Zeiten. Ich möchte sprechen über die Vorfahren, die wir hier in Deutschland hatten. Ein Luther. Ein Luther kam und eine Reformation hat die ganze Welt verändert. Aus Deutschland kam ein Zinzendorf. Ihr wisst, dass mein Herz für die Richtung der Geschichte schlägt, weil die Richtung der Geschichte mein persönliches Herz berührt hat. Der Zinzendorf, aus dieser kleinen Gemeinde in Herrnhut entstand eine Gebets- und Missionsbewegung, die die ganze Welt verändert hat. Und Mission, so wie wir das heute kennen, das war in die Tage, war das, kannte man das nicht. Und die waren Pionieren. Wieder diese Anfänger, worüber ich soeben gesprochen habe, die waren Pionieren. Die haben, immer wenn ich dran denke, ich werde so emotional berührt, wenn ich denke an, was die Menschen getan haben. Dass sie ihr Leben gegeben haben für das Evangelium. Die haben nicht lange nachgedacht. Die haben gehört von Gott und die haben entschieden. Die sind nach in die Karibik, nach Grönland, nach Länder, wo noch überhaupt das Evangelium nicht verkündet worden war, sind die hingegangen in einer Zeit, wo man Sklaven als Halbmenschen gesehen hat, bis zu, ob sie überhaupt wirklich Menschen waren. Das war, die haben sich als Sklaven verkaufen lassen, um als Sklaven das Evangelium zu verkündigen. Stellt euch das mal vor. Und? Ja. Ja, stimmt. Und durch diese deutschen Menschen sind Länder wie Suriname erreicht worden. Durch die Herrenhuter bin ich zum Glauben gekommen. Ihr habt ein reiches Erbe. Aber wisst ihr, Zinzendorf ist tot. Luther lebt nicht mehr. Und meine große Frage ist, wo sind die Luthers von heute? Wo sind die Zinzendorfs von heute? Und ich schaue sie an. Denn Gott hat euch berufen in diese Generation. Er hat euch berufen, um in diese Generation einen Unterschied zu machen. Und er hat euch berufen, um in diese Generation, ich weiß es nicht, vielleicht werden Leute aus dieser Gemeinde hingehen nach Suriname oder Afrika, Indien, China, ich weiß es nicht. Mit der gleichen Haltung, die die Herrenhuter hatten, und Geschichte schreiben für Gott. Könnt ihr das glauben?
Ja.
Ja. Sag das bitte nicht. Es geht um der persönliche Gott, der Gott von Abraham, Isaac und Jakob, der Gott von Martin Luther von Zinzendorf, der Gott von Martin, der Gott von Roland, der Gott von Siegfried, der Gott von Rena, der Gott von Vasili, der Gott von Christoph, der Gott von Astrid, der Gott von Achim, Gott von Franz Josef, Gott von Ingo, von Ada, von Rita, von Claudia, Gott von Herbert und Renate, persönlicher Gott, dein Gott. Und die Frage ist, was tun wir mit dieses Wissen? Was tun wir in 2014? In 2014, wir sind am Anfang, wir haben unsere Kalender geöffnet, wir haben gesehen, dass jeder Tag ein neuer Tag ist. Und auch wenn die ersten Wochen in 2014 schlecht gewesen sind. Weißt du? Seine Gnade ist jeden Morgen neu. Also für dich kann jetzt heute das neue Jahr anfangen. Aufs Neue. Wir können jetzt wir brauchen nicht zu warten, bis irgendwann werde ich mein Leben mal ändern. Irgendwann werde ich, nein, wir können heute, können wir uns dazu entscheiden. Einen neuen Anfang zu machen. Gott neu zu begegnen in seinem Wort, Gott neu zu begegnen im Gebet, in Anbetung, in praktischer und geistlicher Dienst, auf der Arbeit, in der Familie, in unserer Ehe, überall. Gott neu begegnen. Lass uns zusammen aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir und ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass dein Wort Kraft hat. Herr, ich danke dir, dass du jeder Einzelne begegnest, da wo er oder sie ist. Herr, ich bitte für eine neue Erfahrung. In Jesu Namen. Die Bibel sagt, sehe, ich tue etwas Neues. Erkennst du es nicht? Neues geschieht. Kannst du es sehen? Und ich glaube, um es zu sehen, musst du deine Glaubensaugen öffnen. Manchmal deine normale Augen schließen und deine Glaubensaugen öffnen. Und sehen, was Gott für dich hat. Was Gott für dich für dieses Jahr hat. Nimm es an und gehe damit. Herr, wir danken dir für das, was du tust. Herr, ich bitte, Vater, für alle, die heute krank sind. Herr, ich danke dir für Heilung dieses Jahr. Vielleicht können wir füreinander beten. Wenn jemand krank ist, hebe kurz seine Hände auf und vielleicht kann jemand, der neben ihm oder ihr steht, kurz diese Person kurz die Hände auflegen und für diese Person beten. So, wenn du Gebet brauchst und du möchtest, dass jemand für dich betet, hebe kurz die Hände und lass für dich beten. Okay, dann kann... Okay, dann lass uns jetzt Gott vertrauen für Heilung. Danke, Herr Jesus, dass du jetzt Heilung schenkst in Jesu Namen. Heilung fließe in Jesu Namen. Das, was du am Kreuz bewirkt hast, oh Herr, wir danken dir dafür und wir danken dir, dass es jetzt fließt in Jesu Namen. In Jesu Namen. Heilung fließe in Jesu Namen. Und wir danken dir. Wir danken dir in Jesu Namen. Nimm das, was Gott jetzt tut, an. Lass es fließen. Herr, wir danken dir. Wir danken dir, Jesus. Amen.